Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurz-Gefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über den Umgang mit kranken Mitarbeitern. Kaum etwas beschäftigt Personaler so sehr wie die Krankmeldung von Arbeitnehmern. Fällt ein Kollege aus, muss neu geplant und Ersatz gefunden werden. Und was es darüber hinaus noch zu beachten gilt und welche Rechte und welche Pflichten Arbeitgeber haben, das wollen wir heute einmal in einem Überblick betrachten. Lieber Dr. Lelei, steigen wir direkt mit einem Klassiker ein. Die angekündigte Krankmeldung beispielsweise nach der Nichtgenehmigung von Urlaub, das ist ja wirklich der Klassiker. Was kann der Arbeitgeber in einem solchen Fall tun?
In der Tat, ein Klassiker. Lange Jahre hatte ich mal eine Kollegin, die auch sehr erfolgreich für Unternehmen im Kündigungsschutzrecht tätig war. Die sagte immer, das ist meine Lieblingskonstellation, die angekündigte Krankmeldung. Warum ist es meine Lieblingskonstellation? Weil dann weiß ich, dass wir sehr, sehr große Chancen haben, diese Kündigung, wenn sie dann ausgesprochen wird, durchzusetzen beim Gericht. Und damit weiß man dann auch schon, was passieren kann. Die angekündigte Krankmeldung, zum Beispiel eben, weil Urlaub nicht genehmigt wurde, und das BAG hat da ja auch ganz kürzlich wieder zu entschieden, ist ein Kündigungsgrund und vor allen Dingen ist sie auch ein Grund, Zweifel zu bekommen an Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, die ja einen hohen Beweiswert haben. Und hier zum Beispiel ganz zuletzt hat das BAG aus meiner Sicht auch wieder völlig zu Recht entschieden, dass wenn Mitarbeiter einen Urlaubstag anmelden, der nicht genehmigt wird und man dann unmittelbar danach krank wird, dass eben sehr, sehr große Zweifel an der wirklichen Krankheit oder an der Realität dieser Krankheit auslöst. Und hier kann man dann zum Beispiel auch mit solchen Dingen arbeiten, wie dem medizinischen Dienst der Krankenkassen, die ja sowas überprüfen können in bestimmten Fällen. Das heißt also eine ganz große Spannweite in diesem Klassiker, dieser klassischen Situation.
Ja, und von zentraler Bedeutung für die Arbeitnehmer sind ja die Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes, aber natürlich nicht uninteressant für den Arbeitgeber. Was ist dort eigentlich konkret geregelt?
Das Entgeltfortzahlungsgesetz, wie der Name schon sagt, befasst sich mit der Fortzahlung des Entgelts im Fall der Krankheit. Und hier gibt es also verschiedene Grundfesten, die etabliert sind in dem Gesetz. Also wenn man sich einmal anschaut, und da hat es ja auch in letzter Zeit einige Neuerungen gegeben, gibt es da den Paragraphen 5 Entgeltfortzahlungsgesetz, wo ja die Anzeige- und Nachweispflichten geregelt sind. Da steht dann zum Beispiel in dem Paragraphen 1 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz drin, dass Arbeitnehmer verpflichtet sind, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen müssen ja mittlerweile nicht mehr sofort vorgelegt werden. Stattdessen gibt es ja die EAU direkt bei der Krankenkasse. Aber das sind die typischen Konstellationen, die im Entgeltfortzahlungsgesetz Paragraphen 5 geregelt sind. Und dann natürlich gibt es den Paragraphen 3, wo drin steht, dass die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für bis zu 6 Wochen erfolgen soll. Das heißt also hier eine Absicherung des Verdienstes.
Vielleicht ganz kurz in Stichpunkten. Welche Voraussetzungen müssen denn vorliegen für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall?
Ja, das kann man gut nachlesen in dem Paragraphen 3 Entgeltfortzahlungsgesetz. Der Anspruch auf die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht nämlich nur, wenn der Arbeitnehmer ausschließlich als Folge der Krankheit arbeitsunfähig ist. Wichtiges Stichwort, arbeitsunfähig ist es nicht bettlägerig. Das ist also etwas anderes. Die Arbeitsunfähigkeit ist davon zu unterscheiden. Und auch, wenn ihn oder sie hinsichtlich der Erkrankung kein Verschulden trifft. Und das sind die Rahmenbedingungen, die das Gesetz in Paragraphen 3 Entgeltfortzahlungsgesetz an den Anspruch auf Entgeltfortzahlung knüpft.
Also im Prinzip alles ganz einfach. Wir kommen auf die Problemfälle natürlich noch zu sprechen. Aber zunächst grundsätzlich die Frage, warum sind die Regelungen zur Dauer, Sie hatten es ja erwähnt, der Entgeltfortzahlung mit 6 Wochen vergleichsweise großzügig aus Arbeitgebersicht ja, würde ich sagen, sehr ungünstig.
Ja, richtig. Das ist ja auch immer wieder ein Diskussionspunkt, im Moment nicht mehr so im Fokus, aber klassischerweise wird es immer, auch wenn man das so in Diskussionen, in der Praxis, ich erlebe das auch immer, wenn ich mit Personalverantwortlichen mich mal unterhalte, dann wird auch manchmal gestöhnt und gesagt, ja Mann, das ist diese Belastung, da müssen wir da weiterzahlen und so weiter und so weiter. Es ist großzügig, auch im internationalen Vergleich. Es ist eine Form der sozialen Absicherung. Man kann sich immer wieder darüber Gedanken machen, wie es sich auswirkt auf Kosten- und Produktivitätsverluste, dass hier das Unternehmen die Kosten tragen muss. Andererseits ist es ja auch so, und das fairerweise wird in der Praxis etwas, sage ich mal, verschwiegen, nicht, aber doch nicht so in den Vordergrund gestellt. Bei der Entgeltfortzahlung aufgrund von Krankheit gibt es ja auch das Umlageverfahren U1. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für die Arbeitgeberin auch erstattet wird. Das heißt also, hier ist dann die finanzielle Belastung vielleicht dann doch nicht mehr so gravierend.
Jetzt haben Sie es ein bisschen abgeschwächt, jetzt will ich aber noch mal einen draufsetzen, denn ist die Fortzahlung sogar über die 6 Wochen hinaus denkbar, wenn ein neuer Grund vorliegt? Und auch da machen wir wieder ein riesiges Feld auf, das ist ja auch wieder ein Klassiker. Gehen wir mal davon aus, es liegt ein neuer Grund vor. Wie kann das dann überprüft werden?
Ja, absolut. Das Stichwort, Herr Krabbel, ist Klassiker. Das sind die klassischen Konstellationen, die ja dann auch regelmäßig ihre Lösung oder manchmal auch nicht Lösung bei den Arbeitsgerichten finden. Denn die Entgeltfortzahlung über 6 Wochen hinaus ist nicht nur denkbar, sondern sie ist eben auch in vielen Fällen in Anführungszeichen die Realität. Allerdings eben, und das haben Sie ja auch schon zu Recht angesprochen, wenn ein neuer Grund vorliegt. Und hier kommt es zu häufigen Auseinandersetzungen, wo man auch zum Beispiel über den medizinischen Dienst der Krankenkassen ja nach Gründen für Arbeitsunfähigkeit fahnden lassen darf, wenn ich das mal so ein bisschen flapsig hier sage. Und im Ergebnis ist immer die Frage, ob letztendlich die Verlängerung der Entgeltfortzahlungszeit gerechtfertigt ist, also rechtlich tragbar ist oder nicht. Aber im Grunde genommen ist es eben dann tatsächlich einfach so, über 6 Wochen hinaus ist denkbar. Man muss sich eben immer überlegen, auf welchen Grund bezieht man sich da. Also zum Beispiel eine neue Erkrankung ist natürlich der wichtige Grund.
Und kommen wir zu einem weiteren naheliegenden Problem in einigen Fällen. Was kann der Arbeitgeber tun, wenn er an der ärztlichen Bescheinigung und diese Hürde würde ich jetzt einmal nehmen, begründete Zweifel hat?
Interessanterweise, und das ist so ein bisschen die Zeit vor 2023, da gab es ja den gelben Schein noch, da wurde der gelbe Schein immer abgegeben, das ist die Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit gewesen. Da wurden 400 Millionen Mal der gelbe Schein abgegeben in einem Jahr und da wurde dann gesagt, in 3 von 100 Fällen wurde der medizinische Dienst der Krankenkasse beauftragt, die Arbeitsunfähigkeit in Anführungszeichen unter die Lupe zu nehmen, also dazu Stellung zu nehmen, ob die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich gegeben war. Und das ist auch gesetzlich festgelegt. Da gibt es nämlich den Paragraphen 275 Absatz 1 Nummer 3 Klein b SGB Römisch 5. Die Beseitigung von Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit, dafür kann der medizinische Dienst herangezogen werden. Und das ist hier auch der Klassiker, kann man fast sagen, ein Instrument, was viele Personalabteilungen nicht täglich, aber doch immer wieder handhaben.
Und dieser medizinische Dienst, wenn man den in Anspruch nimmt, ist das mit Kosten verbunden für den Arbeitgeber, beziehungsweise welchen Aufwand muss man da betreiben?
Ja, der Aufwand ist vor allen Dingen manchmal oder häufig leider der, dass es nicht zu einem gewünschten Ergebnis kommt. Ohne hier aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, muss ich sagen, es gibt in meiner Erfahrung nach nur ganz wenige Fälle, wo das aus Sicht des Unternehmens einen positiven, positiv ist ja hier gedacht in dem Sinne, dass was festgestellt wird, dass Unregelmäßigkeit festgestellt wird, ganz wenige Fälle gehen in diese Richtung. Häufig, und das wurde ja auch kritisiert über die Jahre hinweg immer wieder, war es nicht schnell genug, ja, dass der medizinische Dienst gar nicht schnell genug reagieren konnte und häufig wurde dann auch, zumindest aus Sicht der Unternehmen, mit relativ standardisierten Antworten da der Fall abgeschlossen aus Sicht der Krankenkassen und so, dass man dann immer wieder in Personalabteilungen oder auch in Personalerkreisen hört, naja, das sei doch ein ganz, ganz stumpfes Schwert. Das stünde im Gesetz zwar drin, aber in der Praxis würde es nicht weiterhelfen.
Ja, dann gehen wir mal weiter. Beträgt denn die Höhe der Entgeltfortzahlung immer 100%? Das ist ja letztlich auch ein wahnsinniges Interesse des Arbeitgebers, da vielleicht noch irgendwie dran zu kommen. 100% des üblichen Lohns, also ich denke da beispielsweise an Prämien, die in der Zeit normalerweise ausgezahlt werden, Überstundenvergütung oder Nachtzuschläge.
Ja, richtig. Das Gesetz sieht das auch. Man kann gucken in den Paragraphen 4 Entgeltfortzahlungsgesetz. Da steht ja erstmal drin, dass das Arbeitsentgelt so nachzuzahlen ist oder vorzuzahlen ist, als wenn es keine Krankheit gegeben hätte, als wenn es keinen Krankheitsfall gegeben hätte. Aber wie Sie richtig sagen, Herr Krabbe, wenn man einfach ein bisschen weiter guckt in der Norm, dann sieht man sofort, da gibt es auch einen Paragraphen 1 klein a, der sagt dann etwas zu Überstunden und dergleichen. Und da kommt es dann zum Beispiel darauf an, ob dem Arbeitnehmer die tatsächlichen Aufwendungen tatsächlich auch entstanden sind oder ob sie eben nicht entstehen. Das heißt, da wird man dann schon auf die tatsächliche Situation abstellen und etwas abgeschwächt sagen, dass tatsächlich das gesamte Entgelt in gar nicht so seltenen Fällen nicht weiter gezahlt wird, immer sehr abhängig von dem Einzelfall, auch von der Entgeltstruktur.
Ja, welche Pflichten kann man dem Arbeitnehmer bei Krankheit auferlegen und wie ahndet man Verstöße gegen die intern aufgestellten Regeln?
Wir können da wieder ganz gut gucken in den Paragraphen 5 Entgeltfortzahlungsgesetz. Den hatten wir ja auch gerade schon mal angesprochen. Da gibt es einige Neuerungen seit Anfang diesen Jahres. Wir hatten das ja hier auch im Podcast schon mal besprochen. Die Regelungen zu der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die für die gesetzlich Krankenversicherten gelten, für die privaten Versicherten ändert sich ja da erstmal zunächst nichts. Und da gibt es dann zum Beispiel den Paragraphen 5 Absatz 1 klein a Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz, wo davon die Rede ist, dass die Nachweispflicht für die gesetzlich Krankenversicherten jetzt über die Arbeitsunfähigkeit, die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt ersetzt wird bzw. geregelt wird. Und hier geht man immer letztendlich in die Richtung, wenn man über Verstöße spricht, dass man ja sich über arbeitsvertragliche Pflichten unterhält. Das findet sich ja auch in vielen Arbeitsverträgen, entsprechende Klauseln, also dieses berühmte Informieren, das zum Beispiel Informieren darüber, ob Arbeit liegen bleibt und so weiter und so weiter. Und damit sind wir dann auch im klassischen Arbeitsvertragsrecht wieder drin. Wenn es hier Verstöße gibt, dann kann man die ahnden in der ganz normalen Skala, also mit einem Personalgespräch oder sogar einer Abmahnung und dann nach Abmahnung im Wiederholungsfall eventuell sogar einer Kündigung. Das heißt, hier ist man in dem Feld der arbeitsvertraglichen Nebenpflicht, wenn wir uns über Verstöße unterhalten, also hier Verstöße gegen arbeitsvertragliche Nebenpflichten.
Dann lassen Sie uns über die Prävention sprechen und ein sehr heikles, sensibles Feld, würde ich sagen, denn darf der Arbeitgeber verlangen, dass sich Arbeitnehmer gesund und arbeitsfähig halten und vielleicht sogar sehr gefährliche Extremsportarten in der Freizeit untersagen?
Ich glaube, viele Arbeitgeberinnen, viele Unternehmen würden das gerne tun, also wir würden gerne das verlangen, dass man gesund und arbeitsfähig ist und auch ist, also ist und ist, ja, also auch mit der Nahrungsaufnahme. Und mir fällt dazu auch immer wieder ein großer Energiekonzern, den wir die Ehre haben zu beraten, hatte vor einiger Zeit sehr umfangreich Betriebsvereinbarungen aufgelegt zum betrieblichen Gesundheitsschutz mit einem Schwerpunkt des gesunden Lebenswandels. Da bekam auch jeder ein Kochbuch geschenkt mit wirklich ganz gesunden Gerichten, die man da kochen sollte. Und da wurden Sportveranstaltungen angeboten, da wurde auch per E-Mail zu eingeladen und irgendwann sagte sogar der Betriebsrat, also das müsst ihr jetzt mal ein bisschen runterschrauben, weil da wird ja ein sozialer Druck auf die Leute aufgebaut. Und letztendlich ist das Thema aber uralt, denn schon 1972 hatte das BAG ja entschieden, dass man hier im Bereich von selbstverschuldeter Arbeitsunfähigkeit möglicherweise ist, wenn man besonders gefährliche Sportarten ausübt, was aus meiner Sicht, und das ist ja auch, finde ich, in der Rechtsprechung zu Recht anerkannt, immer sagen muss, wir sprechen hier über das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das ist auch verfassungsmäßig geschützt, da gibt es den Artikel 2 und Artikel 1 unseres Grundgesetzes, das heißt also, da können die Leute natürlich, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Freizeit selber bestimmen, auch ihren Lebenswandel selber bestimmen, allerdings gibt es auch die arbeitgeberseitige Sorgfaltspflicht und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Unternehmen so etwas auch gut ankommt, nicht, dass man Extremsportarten verbietet, aber dass man einen gesunden Lebenswandel unterstützt und viele Kolleginnen und Kollegen solche Angebote auch annehmen.
Also nicht mit Verboten herangehen, sondern über die positive Seite, die Stärkung. Als letzte Frage vielleicht nochmal das Thema als letztes Mittel, die krankheitsbedingte Kündigung. Das ist natürlich wieder ein großes, weites Feld, aber vielleicht in aller Kürze, welche Voraussetzungen müssen hierfür vorliegen und ist die Durchführung des BEM eigentlich zwingend?
Wichtig ist aus meiner Sicht immer die Ausgangsposition oder die Ausgangslage. Personenbedingte Kündigungen und die krankheitsbedingte Kündigung ist ja eine Form der personenbedingten Kündigung, ist gesetzlich zulässig. Das heißt also, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben das Recht, personenbedingt, krankheitsbedingt zu kündigen. Das steht in § 1 Absatz 2 Kündigung. Schutzgesetz so drin. Aber dann kommen, Herr Krabbe, wie Sie ja richtig ansprechen, die Voraussetzungen, die die Rechtsprechung aufstellt, die sind relativ hoch. Da muss man in der ersten Stufe, es ist eine dreistufige Prüfung, eine negative Gesundheitsprognose anstellen. Dann muss man darüber hinaus eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen feststellen. Das ist zum Beispiel Entgeltfortzahlungskosten, die auftreten oder Kosten für Vertretungen oder Schwierigkeiten mit der Arbeitsorganisation aufgrund des Ausfalls wegen Krankheit. Und dann wird nochmal eine allgemeine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt. Und alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass diese allgemeine Verhältnismäßigkeitsprüfung wie ein offenes Scheunentor ist. Da kann alles und nichts passieren. Deswegen sind solche Fälle auch bei Gericht sehr, sehr schwierig zu behandeln aus Arbeitgebersicht. Ja, und das Ganze wird jetzt eben auch noch garniert, nicht mehr so furchtbar neu durch das betriebliche Eingliederungsmanagement. Das BEM steht ja auch im Gesetz drin, § 167 Absatz 2 SGB Römisch 9. Da wird ja gesagt, dass Beschäftigte, die innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, zu einem BEM einzuladen sind beziehungsweise einem BEM durchzuführen ist. Ja, und ist es eine zwingende Voraussetzung? Interessanterweise sagt das BAG immer nein. Es ist also keine zwingende Voraussetzung für die Kündigung. Fakt ist aber auch, dass man kaum einen Kündigungsschutz Prozess bei krankheitsbedingter, personenbedingter Kündigung mehr gewinnen kann, ohne BEM durchgeführt zu haben oder zumindest angeboten zu haben, erfolglos. Das heißt also, die Antwort ist das BEM zwingend, ja oder nein? Ist ja, das ist nicht zwingend, aber alles andere hat keine Erfolgsaussicht. Das heißt, im Ergebnis ist es dann eben doch zwingend, zumindest wenn man Erfolg haben will mit solchen personenbedingten, krankheitsbedingten Kündigungen.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diesen Überblick und vor allem für das Erschlagen dieses so weitläufigen Themas in so kurzer Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Drücken Sie den Folgen-Button auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.